Der Datenschützer mit Thomas Rosin. Sicher durch den Datenschutzdschungel.
Unendliche Weiten und mittendrin die Gesetze und Direktiven des Star Trek-Universums. Was irgendwie gerade widersprüchlich klingt, ist tatsächlich ein faszinierendes Forschungsfeld, dem sich mein heutiger Gast in seinem neuen Buch Das Recht der unendlichen Weiten gewidmet hat. Dr. Jens Ambrock hat sich durch 12 TV-Serien, 13 Kinofilme, diverse Bücher und anderen Medien des Star Trek-Universums gearbeitet, um sich damit die Gesetze der Vereinigten Föderation der Planeten systematisch zu erschließen. Angefangen von der oft hinterfragten oberste Direktive, eher was für Trekkies, der Föderationscharta bis hin, ja, ganz natürlich, und das wird unser Thema heute sein, zu KI und Datenschutzrecht. Wir sprechen heute über eine Rechtsordnung, die es eigentlich gar nicht gibt und die doch erstaunlich viel über unsere eigene verrät. Herzlich willkommen, Jens Ambrock.
Ja, hallo. Und es freut mich sehr, dass du es gerade Forschungsfeld genannt hast. Das ist auch in der Tat mein Anspruch, auch wenn es natürlich eine Spielerei ist.
Aber man sieht es dem Ergebnis definitiv an. Aber bevor wir in die Materie einsteigen, für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, kannst du kurz beschreiben, wer ist Jens Ambrock?
Das kann ich. Ich bin ein Datenschützer, deswegen passe ich auch in diesen Podcast mit dieser Überschrift. Ich schütze Daten in der Hamburger Datenschutzbehörde. Dort leite ich das größte Referat, kümmere mich also darum, dass die meisten Hamburger Unternehmen, die in meinem Zuständigkeitsbereich sind, sich an die Datenschutzgrundverordnung halten, einige Behörden noch dazu. Das ist mein Tagesgeschäft. Das füllt mich eigentlich auch ganz gut aus.
Für den normalen Bürger ist es vielleicht nicht unbedingt naheliegend, dass man jetzt als jemand aus dem Datenschutz, als Jurist auf die Idee kommt, so ein Science-Fiction-Universum durch eine rechtswissenschaftliche Brille zu betrachten. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diese beiden Themenfelder zusammenzubringen? Und was war auch dann der zündende Funke dabei, dieses Buch zu schreiben?
Nun, erstmal geht es mir, glaube ich, so, wie es vielen Juristinnen und Juristen geht. Wenn ich mir im Fernsehen ein Krimi anschaue, dann subsumiere ich unterschwellig immer, ob alle Richtervorbehalte und Belehrungen eingehalten wurden. Und so ist es dann auch, wenn ich Star Trek schaue und feststelle, Jura läuft dort teilweise ein bisschen anders, als es bei uns läuft. Aber vielleicht hat das auch Gründe, nicht nur inkonsistente Erzählung, sondern vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es eine Gesellschaft der Zukunft ist. Und als ich dann auch noch gemerkt habe, eher durch Zufall, Mensch, es gibt sogar Datenschutz auf dem Raumschiff Enterprise, dann stellte ich fest, Mensch, da muss man doch mal was draus machen. Zumindest mal einen Blogbeitrag oder so. Und dann ist es irgendwie ausgeartet.
Okay. Blogbeitrag heißt, es gibt neben dem Buch noch weiteres Material, das man sich eventuell noch anschauen kann?
Ah, noch nicht, weil am Ende doch alles in das Buch ausgegangen ist. Aber ich stelle doch fest, irgendwie kann damit noch nicht völlig los sein. Ich hätte noch mehr Material, gerade das Datenschutzkapitel. Am Ende musste ich es kürzer halten, als ich noch Ideen gehabt hätte.
Ich hätte es nachher auch noch mal deutlich kritisiert, natürlich mit einem Augenzwinkern, dass es im Vergleich zu dem Rest natürlich doch zu kurz gekommen scheint. Aber ich glaube, das passt. Also die Aussicht darauf, dass es noch ein bisschen mehr gibt, ist auf jeden Fall schon mal sehr tröstlich. Jetzt gibt es ganz viele von uns und ich zähle mich ausdrücklich dazu, also wir Trekkies. Aber trotzdem sind nicht alle in unserem Umfeld tatsächlich von diesem Thema und diesem Hobby begeistert. Was ist denn für dich das Besondere und was ist deine persönliche Faszination an diesem Star Trek-Universum? Vielleicht mal so, als würdest du das jemandem aus deinem Umfeld erklären, der eben kein Trekkie ist.
Ja, mache ich gleich, aber lass mich kurz reingrätschen. Es mag sein, dass nicht alle aus unserem Umfeld begeistert von der Serie sind. Aber ich stelle fest, gerade in unserer Datenschutzbubble, da ist die Quote riesig an Leuten, die damals, als es in den 90er Jahren auf Sat 1 lief, es angeschaut haben. Und man geht damit vielleicht nicht hausieren. Aber ich habe so viele inzwischen kennengelernt, gerade aus unserer Datenschutzszene, die gesagt haben, Mensch, ich bin auch einer von uns, denn es liegt ja auf der Hand. Wir sind die, die sich mit gesellschaftlichen Fragen, aber auch mit Technik beschäftigen. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und ja, das ist auch das, was mich letztendlich am Star Trek-Universum, an Raumschiff Enterprise und all den Folgeserien so fasziniert. Es ist der Blick in die Zukunft, was könnte sein, wenn sich alles gut entwickelt. Ein optimistischer Blick in die Zukunft, nicht im Sinne eines Star Wars, wie können wir uns am besten bekriegen. Ja, es gibt auch Gefahren von außen, denen man begegnen muss beim Raumschiff Enterprise. Aber die Grundidee ist, die Menschheit ist auf einen guten Track gekommen. Sie hat tolle, hoffnungsvolle Erfindungen gemacht und sie hat auch gesellschaftlich sich ganz gut weiterentwickelt, sodass es irgendwie ein Wohlfühlort ist, in der Welt auch zu leben.
Das, was mir in deiner Darstellung im Buch aufgefallen ist. Du hast das ja zu Beginn deines Buches mal angefangen darzulegen und hast dabei zwei wichtige Sachen, zumindest für mich, getan. Das eine ist, du hast einfach mal aufgelistet, was so die üblichen Quellen sind. Du bist auf die Filme, auf die Serien, auf dieses ja ganze Themenuniversum mal im Überblick eingegangen. Und was mir persönlich aufgefallen ist, es gab da tatsächlich auch Dinge, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe. Star Trek begleitet mich von Kindesbeinen an. Ich habe das damals mit meinem Vater zusammen gesehen, die ersten Serien. Und das ist bis heute. Und trotzdem habe ich durch dein Buch, danke dafür, schon mal festgestellt, dass es einige Teile gibt, mit denen ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt habe. Die stehen jetzt auf jeden Fall schon mal auf meiner To-Do-Liste. Aber wenn ich das jetzt aus deiner Perspektive betrachte, dann ist das einfach unheimlich viel Material. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches für einen Juristen, aber das ist Material aus so unterschiedlichen Ecken, von so unterschiedlichen Autoren, zigfach verarbeitet. Also es ist super fragmentiert. Und auch das hast du geschrieben, es ist auch in einigen Bereichen durchaus widersprüchlich. Wenn wir jetzt mal auf den wissenschaftlichen Ansatz, auf deine sozusagen juristische Vorgehensweise zu sprechen kommen, wie bist du da rangegangen? Wie hast du das für dich gelöst?
Ja, am Ende ist es ja gerade der Reiz. Als ich angefangen habe, Leuten zu erzählen, dass ich dieses Buchprojekt vor der Brust habe, da kam dann häufig die Frage, welche Serie betrachtest du denn genau oder welche Teilfragen oder so. Und also wenn schon, dann richtig, wenn dann alles, wenn dann alle Quellen, alle Serien, auch die aktuellen neuen Streaming-Serien, auch die Romane, die vielleicht nebenher geschrieben werden, einzelne Hörspiele und Comics gibt es noch. Also wenn, dann ruhig alles. Ich vermute mal auch, dass ich einen sehr großen Teil auch der Serien aus den 60er, 90ern und jetzt den aktuellen Zeiten auch geschaut habe mal. Ich habe nicht alle Star Trek-Romane gelesen, das erscheint mir unmöglich, rein von der Zeiteinteilung her zu sein, aber versucht möglichst Dinge da reinzubringen, Bücher, die doch relevant sein könnten. Naja, der erste Ansatz war, sich dran zu erinnern an das, was ich mal geschaut habe und systematisieren und aufschreiben. Und dann kommt man ja doch automatisch vom Hölzchen aufs Stöckchen. Wenn ich dann anfange, Begleitliteratur zu lesen, in den USA sind zumindest in den 90er Jahren einige Werke erschienen, dann kommt man gleich auf Folgequellen. Es gibt verschiedene Podcasts und ich hätte noch jahrelang weiterschreiben können. Ich musste mir einfach irgendwie einen Cut setzen, wo Schluss ist. Und ja, das ist mir dann zum Glück auch irgendwie gelungen, auch wenn mir heute noch fast wöchentlich Ideen einfallen, über die ich unbedingt hätte auch nochmal schreiben müssen. Es ist ja grauenvoll. Aber also was zum Beispiel auch sehr helfen kann zur eigenen Systematisierung, ist sowas wie künstliche Intelligenz. Ich habe natürlich nicht mit KI geschrieben. Ich habe einen Ethos als Autor und auch Qualitätsansprüche. Aber für die Recherche ist das gar nicht so von der Hand zu weisen, einfach mal eine KI zu fragen, bitte nenne mir 10 Folgen, in denen Asylverfahren eine Rolle spielen. Dann kommen da 10 Episoden, davon sind 5 Quatsch und da geht es nicht um Asylverfahren, stelle ich dann fest. Aber trotzdem habe ich dann 5 genannt, in denen es um Asylverfahren geht. Auf 3 davon wäre ich vielleicht von selbst schon gekommen. Aber das heißt für mich, ich sehe mir dann 7 Folgen nochmal gezielt an und habe zumindest einige Erkenntnisse gewonnen. Und ansonsten bei den Folgen, wo keine Erkenntnisse waren, hatte ich wenigstens einen netten Abend, mir Folgen anzusehen. Es ist ja nicht so, dass es eine Qual ist, über so ein Thema zu recherchieren. Also auch das kann eine große Hilfe sein.
Wie ist dir das gelungen, das mit deinem Umfeld irgendwie zu sortieren? Also bei mir persönliche Erfahrung ist das so, also wir gucken abends, also wir heißt meine Frau und ich, meistens etwas, wo wir halbwegs Konsens haben, dass es uns beiden gefällt und das schließt das Star Trek-Universum weitgehend aus. Ich könnte das nicht abends machen.
Ja, dasselbe bei mir. Also meine Frau hat nie eine Episode gesehen und auch deutlich gemacht, das wird sich jetzt nicht ändern in dem Zuge. Sie hat verstanden als Deutschlehrerin, was ich da mache, dass ich eine Sekundärliteratur zu utopischer Literatur schreibe. Das ist etwas, das kann sie fachlich nachvollziehen. Hat es aber auch nicht Korrektur gelesen, freut sich, dass ich das mache und sieht, wie ich mit den Augen leuchte. Aber nein, ich habe dann schon zugesehen, dass ich Episoden mir eher anschaue, wenn sie nicht da ist, und ansonsten sehr viel Romane und Sekundärliteratur in der S-Bahn lese, Podcasts höre beim Staubsaugen und beim Einkaufen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Medien, dass sich das dann auch ganz gut in den Alltag integrieren lässt.
Ja, du hast gerade noch mal den Begriff Utopie verwendet. Mhm. Und also mein persönlicher Bezug zu dem Star Trek-Universum, es hat in der Vergangenheit mir immer wieder mal geholfen, Dinge der Gegenwart zu reflektieren und anders zu sehen. Und so das banalste Beispiel, ich war mächtig stolz darauf, als ich bin in der Telekommunikation auch beruflich groß geworden, als ich dann irgendwann ein Klapphandy hatte, das man auch so richtig schön, wenn man es ein bisschen getuned hat, aufklappen, also aufwerfen konnte. Wie halt in der ersten Staffel die Kommunikatoren. Und das war für mich so der erste Lichtblick, wo ich gedacht habe, ja, doch, das, was da andere vorgedacht haben, das scheint dann irgendwie doch lange Zeit später Teil unserer Realität zu werden, zumindest mal teilweise. Und das jetzt aufgegriffen, du hast in deinem Buch einen zweiten, für mich nochmal sehr bemerkenswerten Aspekt formuliert. Du hast nämlich nochmal klargestellt, dass diese utopische Welt das Merkmal hat, dass zumindest mal jetzt im Bereich der Föderation, also sozusagen die Menschheit im erweiterten Sinne, dass das ein Umfeld ist, in dem anders als heute der einzelne Mensch es nicht notwendig hat oder nicht notwendig haben müsste, seinen eigenen Lebensunterhalt zu erkämpfen. Und du hast das so erklärt, dass das auch dazu geführt oder dass das eigentlich die Grundlage dafür ist, dass die Menschheit sich dann in eine andere Richtung entwickelt, nämlich dass sie sich mehr darauf konzentrieren, sich weiterzuentwickeln als Person, sich weiterzuentwickeln als Gesellschaft, diesem in diesem Universum bekannten Forscherdrang nachzugehen. Und was mir nochmal helfen würde, wenn du nochmal erklärst, ich habe das in gewisser Weise auch in dem Zusammenhang gesehen, dass gerade weil man diesen Richtungswechsel betrieben hat, dass dann so etwas wie Gerichte, insbesondere Anwälte, etwas ist, was in diesem Universum ja kaum noch vorkommt. Also zumindest jetzt mal nicht im engeren Sinne der Föderation. Kannst du da noch ein bisschen was zu erklären?
Aber sehr gerne, darüber kann ich stundenlang reden. Obwohl Star Trek das Funktionieren der Gesellschaft immer nur so andeutet. Ich meine, die Serien spielen auf Raumschiffe, da sehen wir die ganze Zeit pflichtbewusst arbeitende Menschen. Das heißt, es sieht jetzt erstmal nicht so aus nach dieser Utopie, dass alle Menschen auf der faulen Haut liegen können. Und das tun sie offenbar auch gar nicht, obwohl sie es könnten nach der Erzählung von Star Trek. Also wir sehen relativ wenig darüber, wie die Gesellschaft auf der Erde, die Zivilpersonen so leben. Aber es wird immer wieder angerissen, dass die eigentlich tun und lassen können, was sie möchten. Denn es ist genug für alle da. Die Replikator-Technologie kann aus Energie jegliche Materie erschaffen, die man so haben möchte. Und Energie ist auch unbegrenzt vorhanden, weil man Fusionsreaktoren hat. Das heißt, Arbeit im engeren Sinne ist nicht wirklich erforderlich. Das heißt, Menschen stehen morgens auf und überlegen sich, wie kann ich der Gesellschaft heute am besten dienen? Was kann ich heute am besten machen? Also es gibt sehr viel mehr Künstler, als es heute so gibt, weil sich viele Menschen denken, Mensch, Kunst ist das. Damit kann ich meinen Tag am besten verbringen. Werde ich halt Journalist, werde ich halt Autor, irgendwas in der Richtung. Und dann gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich möchte zu den Sternen reisen. Und ich kann mich vielleicht auch am besten einbringen mit vergleichsweise niedriger Arbeit, indem ich im Maschinenraum irgendwelche Knöpfe drücke nach Anweisungen meiner Vorgesetzten. Also es muss nicht jeder gleich Captain eines Raumschiffes werden, so vernunftbegabt sind die Menschen auch. Naja, das führt einfach dazu, dass nicht nur Arbeitsrecht ein anderes ist, sondern dass generell die Grundlage, sich über irgendwas zu streiten, schon eine andere ist. Nicht, dass es keine Streitigkeiten mehr gibt, keine Rechtsstreitigkeiten, aber wenn es kein Geld mehr in dem Sinne gibt, oder vielleicht gibt es das noch, aber es ist bedeutungslos geworden, die Menschen streben nicht nach Materialistischen, dann fällt schon mal ziemlich viel Zivilrecht weg, wie wir es kennen. Strafrecht ist komplett anders, wenn die Geldstrafe wegfällt und nur noch vergleichsweise wenig bleibt. Also das ändert sehr viel, wird aber immer nur angerissen, weil wir die ganze Zeit in einer militärischen Organisation Menschen sehen, die sich freiwillig Befehlen unterordnen.
Das, was, wenn wir uns jetzt noch mehr diesen rechtlichen Themen nähern, das, was subjektiv für mich am häufigsten vorkommt, ist die Diskussion über die sogenannte oberste Direktive. Also eine Vorgabe für alle Mitglieder der Föderation, vor allen Dingen im Rahmen des Kontaktes zu anderen, weniger entwickelten Zivilisationen, ja einfach ausgedrückt, sich nicht einzumischen. Und das scheint eigentlich eines der Kernthemen zu sein, wenn sich das Star Trek-Universum mit Recht beschäftigt. Ist das auch deine Sicht oder ist das mehr nur etwas, was ich zufällig beobachtet habe?
Auch es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr früh eingeführter Grundsatz, schon unter Captain Kirk, und wird auch heute immer noch durchgezogen. Es wird stets betont, wie unglaublich wichtig die oberste Direktive ist. Aber in fast jeder Episode, in der die oberste Direktive handlungstragend eingeführt wird, ist sie der eigentliche Antagonist der Folge. Also dann geht es darum, dass man schon einsieht, man braucht sie. Aber im konkreten Fall sieht man sich eigentlich ethisch dazu genötigt, sie zu brechen, weil man einem unterentwickelten Volk doch irgendwie helfen möchte vor einer Katastrophe. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit dem Datenschutz, um die Brücke zu schlagen. In dem Moment, in dem man Datenschutz einhalten muss, ist es oftmals ziemlich lästig und man fragt sich, ist es wirklich das Vernünftigste, was ich jetzt tun kann? Aber wenn Datenschutz so gar nicht da wäre, das ist uns, glaube ich, auch allen klar, dann hätten wir keine bessere Gesellschaft, dann hätten wir chinesische Verhältnisse mit Vollüberwachung, das soll es auch nicht sein. Also die oberste Direktive als Grundsatz, den schon jeder einsieht und so als antikolonialistischer Gegenentwurf auch wirklich wichtig, dass nicht die überlegene Sternenflotte an einen Planeten einmarschiert mit unterentwickelten aus Sternenflottensicht unterentwickelten Spezies und ihnen die eigene Lebensweise aufdrückt. Ein sehr hehrer Grundsatz, aber in den Details wird es echt schwierig, dem noch zu folgen und zu finden, dass man auf der richtigen Seite steht.
Ja, danke für die Brücke ins Datenschutzrecht. Also auch ich in meiner Arbeit im Datenschutz kann es nicht ab und an lassen, besonders dann, wenn sich Menschen über Datenschutz ganz intensiv beschweren. Fußnote, manch einem mag der Eindruck entstehen, der Datenschutz besteht eigentlich nur aus verbotenen Dingen, die man nicht darf, aus Datenschutzerklärungen, die keiner liest, und wahrscheinlich noch irgendwelchen hässlichen Einwilligungsbannern, auf denen man genervt den einen oder anderen Button drückt, wenn es denn zwei gibt. Aber tatsächlich ist Datenschutz ja viel, viel mehr. Es ist ein Aspekt ein Detail unserer Freiheit, die wir hier in unserer Zivilisation haben. Naja, in unserem Rechtsrahmen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und meint eigentlich etwas absolut Gutes. Die Probleme, die tauchen dann eher auf, wenn man versucht, das in Regelwerke zu packen, mal besser, mal schlechter, wenn andere Leute versuchen, diese Regelwerke zu interpretieren und dann etwas draus zu machen. Aber jetzt der Link im Star Trek-Universum, wenn ich versuche, das Thema Datenschutz oder vielleicht auch etwas weiter gefasst Persönlichkeitsrechte wiederzufinden, dann hast du auch in deinem Buch genauso geschrieben, dann sieht das irgendwie so aus, als gäbe es das gar nicht. Also wer kennt nicht, der schon mal Folgen gesehen hat, die übliche Frage, ja, wo ist denn diese oder jene Person? Und dann wird der Computer gefragt, lokalisiere Commander Data, und dann wird eine genaue Ortsangabe auf dem Raumschiff gegeben. Oder es passiert irgendetwas und naja, dann gibt es zufällig natürlich sowas wie Videoüberwachung und man sieht dann Bereiche, die überwacht werden. Spannenderweise natürlich auch Bereiche, die widersinnigerweise dann wieder nicht überwacht werden. Aber das wirkt willkürlich. Ich habe da noch keine Videoüberwachungsschilder gesehen. Und auch irgendwie scheint mehr oder weniger jeder Offizier diese Frage stellen zu dürfen, wo sich gerade jemand befindet. Ist das Verständnis von Datenschutz im Star Trek-Universum?
Nachvollziehbarerweise, und ich glaube, das wird auch unsere Zukunft sein, wird es sehr viel mehr Überwachung geben, wenn einfach auch sehr viel mehr geht von Sensortechnologie her und so. Nun hoffe ich schon, dass auf der Erde der Zukunft die Lage noch ein bisschen anders aussieht als auf dem Raumschiff. Ich denke mal, wenn man auf einer Fregatte der Bundeswehr unterwegs ist, wird auch sehr viel mehr Beschäftigtenüberwachung gemacht, als wenn man einfach nur in Hamburg über die Straße läuft. Aber es ist schon so, es gibt eine ziemliche Vollüberwachung in der Zukunft. Ob es wirklich Videoüberwachung an Bord gibt, da gibt es extrem unterschiedliche Darstellungen von Episode zu Episode. Und viele, viele Handlungstwists würden auch gar nicht funktionieren, wenn es Videoüberwachung gäbe und man sofort nachvollziehen könnte, wer in welchem Korridor was gemacht hat. Aber wir können festhalten, es gibt viel Überwachung. Und ich hätte eigentlich erwartet, nach ersten oberflächlichen Schauen der Serien, dass es dann auch keinen Datenschutz in der Zukunft mehr gibt, schon gar nicht in einer amerikanischen Serie, die in der Zukunft spielt, dass so etwas, wir sehen das mit Deregulierungsbestrebungen im Moment auch in Europa, dass man vielleicht denkt, das ist ein zukunftsfeindliches Recht, das muss in Zukunft deutlich reduziert werden. Aber es gibt Datenschutz auch auf der Enterprise. Ja, durchaus.
Kannst du das nochmal umreißen? Also wahlweise, was dir lieber ist, entweder anhand von Beispielen oder auch gerne systematisch.
Ja, also Systematik ist immer gut, um ein Jurabuch zu schreiben. Ich habe auch schnell gemerkt, damit es anschaulich wird, kann ich nicht einfach nur Fußnoten auf Episoden setzen, sondern dann muss man auch ein bisschen erzählen, worum es geht, damit Menschen sich zurückfühlen können in das, was sie mal geschaut haben. Und so sollte auch ein Podcast sein. Ja, also beispielsweise die Episode der Serie Raumschiff Voyager namens Verdrängung. Da geht es darum, dass ein Mord aufgeklärt werden muss und der Chefermittler Commander Tuvok auf dem Raumschiff der schaut sich so private Nachrichten von einzelnen Offizieren an, um auszuwerten, was passiert ist. Und Fähnrich Kim sagt dann, Skandal, das waren meine privaten Nachrichten, da darfst du nicht reinschauen. Da gelten noch die Privacy Protocols der Sternenflotte. Und Commander Tuvok sagt, ja, Privacy Protocol ist total wichtig, aber hier geht es um die Schiffssicherheit, das ist abwägungsoffen und da darf ich in dem Falle doch reinschauen. Also er sagt es nicht ganz so juristisch, aber das ist das, was letztendlich dabei rauskommt. Datenschutz ist kein absolutes Recht, sondern ist abwägungsoffen gegenüber anderen Rechtsgebieten. So ähnliche Überlegungen haben wir immer wieder. Wir sehen es zum Beispiel im allerersten Kinofilm. Da ist der Antagonist eine übermenschliche KI und diese KI namens Vija, die sendet eine Sonde in der Optik einer eigentlich kurz zuvor verstorbenen Offizierin auf die Enterprise. Also die Hülle dieser Figur, aber mit einer KI innen drin und diese KI soll mal ein bisschen schauen, was auf dem Schiff so läuft. Captain Kirk sagt seinem ersten Offizier, der mal früher mit dieser Person, die verstorben ist, liiert war, führe die mal ein bisschen auf dem Schiff rum und werde ruhig ein bisschen intim mit ihr, damit ihr in Kontakt kommt. Dann überlegt sich Captain Kirk, jetzt muss ich doch mal schauen, wie läuft's welche Fortschritte macht mein Offizier? Und sehr deutlich wird's im Roman zu dem ersten Kinofilm geschildert. Er hat die Möglichkeit, jederzeit auf Knopfdruck sich Videobilder aller Offiziere anzuschauen und überlegt kurz und sagt, er hat Vorschriften, er darf das nicht machen, wenn er die Privatsphäre verletzt. Und er hat ja nun gesagt, werde intim mit dieser Maschine, dann kann er eigentlich nicht gucken. Stellt dann aber fest, naja, es ist ja eine Maschine, es ist ja kein echter Mensch, mit dem er da interagiert, dann kann ich ruhig reinschauen. Also diese Abwägung, die passiert. Das Ergebnis finde ich relativ grauenhaft, auch wenn man überlegt, was sonst so auf dem Holodeck passiert und was Leute dort mit KI-Abbildern veranstalten. Das kann irgendwie nicht die letzte Lösung sein, aber es gibt Datenschutz, der besagt, du darfst nicht einfach Menschen überwachen, wenn die gerade sich in einem sehr privaten Rahmen befinden. Und das am Ende kann man auch gegen Schiffssicherheit abwägen.
Okay. Abwägung habe ich jetzt ganz oft rausgehört. Da noch eine letzte Frage zur Systematik. Sowas wie was wir als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt kennen. Das heißt, wenn wir irgendwas mit Daten machen wollen, also personenbezogenen Daten, dann brauchen wir irgendeine rechtliche Grundlage. Ist davon irgendwas erkennbar noch im Star Trek-Universum?
Nein, aber ich würde auch nicht sagen noch, weil wir ja von einer relativ amerikanischen Rechtsordnung als Basis ausgehen müssen. Und man merkt immer dann, wenn Datenschutzdebatten geführt werden, dann geht es um persönliche Nachrichten, also Funknachrichten. Es geht um persönliche Logbücher oder persönliche Dateien. Da werden dann tatsächlich Privatsphäre-Diskussionen geführt. aber auch nur dann. Und das ist ein relativ amerikanischer Ansatz. Wir reden also nicht von Datenschutz im Sinne DSGVO, sondern eher von US-amerikanischer Privacy, die aber dann immerhin in Zukunft noch gegeben ist. Auch inklusive der Überlegung, Mitglieder der Föderation, die genießen ein Privacy-Recht. Aber das gilt nicht für irgendwelche Drittvölker, die man überwacht. Also wenn, so halten es die Amerikaner ja auch mit ihrer Überwachungsmaschinerie auf der Welt. Und so sieht es auch die Sternenflotte der Zukunft. Wenn man ein Volk, zu dem man vielleicht noch keinen Kontakt aufnehmen darf wegen der ersten Direktive, wenn man schauen möchte, was macht das Volk so, dann werden hemmungslos, ohne jegliche Restriktionen, wird der Funkverkehr abgehört. Wird Videoüberwachung mit versteckten Anlagen betrieben, da gibt es keine Grenzen.
Wahnsinn, ich musste gerade richtig breit grinsen.
Das habe ich gesehen, ja.
Einfach, weil es ist mir gerade schwer gefallen, zumindest in meinem Kopf, zu differenzieren, welche deiner Aussagen bezog sich auf das Star Trek-Universum und welche auf unsere heutige Gegenwart. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, das müssen wir auch jetzt nicht auseinander dividieren.
Besser ist.
Du hast auch, danke für diese Brücke wieder, ein Beispiel aus dem Bereich der Holodecks genannt. Und mir ist noch in Erinnerung, so eine der letzten Serien, die ich komplett geschaut habe, ist halt die alte Star Trek-Serie rund um Captain Picard. Und da erinnere ich mich, da gab es mehrere Folgen, wo Mitglieder der Besatzung auf dem Holodeck, insbesondere ein bestimmter Ingenieur, ganz intensiv sozusagen virtuelle Figuren, Avatare nachgebaut hat, die mehr oder weniger identisch sind, optisch und von den manchen Charakterzügen wie andere Besatzungsmitglieder. Egal ob Mann oder Frau. Und damit sind wir ja eigentlich schon noch ein bisschen im Datenschutzrecht, Thema also vielleicht Recht am eigenen Bild, aber gehen auch schon deutlich in Richtung KI-Recht. Wie ist deine Sicht darauf? Gibt es da tatsächlich Regularien im Star Trek-Universum? Gibt es da irgendetwas Vergleichbares, das wir hier auch kennen?
Auf jeden Fall gibt es die rechtliche Debatte. Ob es Regularien gibt, nun, da tun sich die Serien schwer. Aber also das Holodeck, die Möglichkeit, jederzeit eine projizierte Umgebung dessen, wo man sich heute gerade aufhalten möchte, zu erstellen und darin dann Abenteuer zu erleben, eine tolle Technologie, ist eine Riesengefahr für das Recht am eigenen Bild. Einfach, weil es so funktioniert, Holodeck-Programmierung, wie heute KI-Prompting funktioniert. Man gibt einfach ein Prompt ein. Ich möchte hier mit meinen Kollegen Commander Riker zu Abend essen. Und dann wird entsprechend so ein Bild von dem Kollegen, wie er am Abendessentisch sitzt, projiziert. Also Verletzungen des Rechts am eigenen Bildes sind möglich und werden auch relativ häufig gemacht. Auch Lieutenant Barclay auf der Enterprise erstellt entsprechende Programme. Und als das dann rauskommt, ist in deinem Beispiel oder auch in meinem, die Empörung jeweils ist groß. Commander Riker, der erste Offizier, sagt auch, das ist verboten, andere Offiziere einfach so ohne Einwilligung nachzustellen. Die weitere Debatte ergibt aber, nee, so richtig verboten ist es nicht. Das Unrechtsbewusstsein ist schon da, dass das eigentlich nicht geht, aber man kommt da rechtlich auch nicht so richtig ran. So mit dem Ergebnis, naja, dann sollte es verboten werden. Also das Recht am eigenen Bild ist in der Zukunft offenbar nicht mehr ganz so ausdifferenziert wie bei uns oder klar niedergeschrieben, aber die juristische Debatte wird durchaus geführt und damit lassen sich dann ja auch schön Kapitel füllen. Und ansonsten, was KI-Recht betrifft, naja, KI-Recht, Rechte einer KI, Pflichten einer KI, das ist ein riesengroßes Thema in Star Trek.
Das ist ja vor allen Dingen auch ein Bereich, der bei uns jetzt noch massiv in der Entwicklung und in der Findungsphase ist.
Ja.
Und da würde mich natürlich nochmal ganz besonders interessieren. Hat das Star Trek-Universum da möglicherweise uns auch einfach etwas voraus? Zeigt uns das Star Trek-Universum möglicherweise, wie das KI-Recht bei uns in Zukunft aussehen könnte? Und wenn ja, wie wäre das?
Das zeigt es uns. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Vorbild ist, was es uns zeigt, aber KI-Recht gibt es in der Zukunft, ausgehend davon, dass KI der Zukunft mehr kann als unsere heutige KI. Also wenn KI sich weiterentwickelt, und das wird sie tun, wird man neue rechtliche Antworten finden müssen, sie einzuhegen. Zunächst einmal ein sehr häufig diskutierter Ansatz von Star Trek ist, auch KI kann Leben sein. Davon sind wir sehr, sehr weit entfernt und ich habe auch Zweifel, ob wir jemals dazu kommen, dass wir eine künstliche Intelligenz als Lebensform bezeichnen würde, die gleiche Rechte hat, wie man sie auch einem Menschen zubilligen würde. Bei Star Trek haben wir aber KI-Entitäten, die so weit sind, die Gefühle zeigen, die ein Unterbewusstsein haben, die sehr eigenständige Entscheidungen treffen, unabhängig von konkreten Prompts. Und da ist der Star Trek-Ansatz, wenn etwas im Ergebnis Leben ist, dann hat es auch die Rechte, die Leben zu haben, hat bei uns, egal wie es entstanden ist, egal ob es organisches Leben ist oder irgendeine kristalline Lebensform, irgendeine Lichtgestalt, wie man sie hat, oder halt etwas, was am Computer entstanden ist. Also die Rechte einer KI sind ein Aspekt, wo wir durchaus in Zukunft vielleicht mal schauen werden, wie hat man sich das in der Science Fiction erdacht, falls es bei uns relevant wird. Es gibt aber auch so etwas wie KI-Regulierung, aber ich sage mal eher unbeholfen. Da hätten wir die relativ aktuelle Serie Star Trek Picard. Da gibt es Roboter namens Synths, wovon ein Exemplar einen Amoklauf nicht nur plant, sondern auch durchsetzt, also den Mars in Flammen setzt, sodass er noch jahrzehntelang brennt, also mit großer Waffengewalt. Man weiß nicht so recht, warum dieser Roboter das gemacht hat. Es ist ein bisschen wie heute, es ist eine KI, man kann die Entscheidungsprozesse nicht nachvollziehen, die passiert sind. Und was macht man? Man verbietet einfach Roboter für zumindest eine Zeitperiode. Also das, was man nicht versteht, wird dann einfach mal komplett verboten, weil eine einzelne KI Amok gelaufen ist. Das passt so gar nicht zum sonstigen Star Trek-Ansatz des Dialogs, des Verstehens, auch der Rehabilitation bei Straftaten. Das ist ein sehr schwarz-weiß gerichteter Ansatz, der dann auch Antagonist der entsprechenden Staffel bei Star Trek Picard ist, dieser gesetzliche Ansatz und am Ende auch zurückgedreht wird.
Ich habe jetzt rausgehört, also es gibt erstmal von der Anwendung her viel mehr KI im Star Trek-Universum, also nachvollziehbar für Science Fiction. Es ist Alltagsgegenstand in vielfältigster Art und Weise, aber es ist aus deiner Sicht nicht reguliert. Was ist das? Ist es mehr dann eine Grundlage, um moralische Diskussionen innerhalb des Star Trek-Universums zu führen? Aber was bleibt? Was können wir mitnehmen aus dem KI-Umgang?
Es ist in der Tat, also abgesehen von diesem Totalverbot, das dann irgendwann kommt, gibt es wenig sichtbare KI-Regulierung. Es wird immer nur über die Rechte von KI gesprochen, weniger über die Grenzen, wann KI mal etwas nicht mehr darf. Es ist aber schon so, dass es nicht als Gesetz gezeigt wird, aber so wie KI handelt, so wie Roboter sich präsentieren, das basiert häufig so auf den Theorien des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov aus den 40er Jahren, der auch eng mit Gene Roddenberry befreundet war, der Star Trek geschrieben hat. Und dieser Herr Asimov, der hat in verschiedenen Kurzgeschichten so die drei Gesetze der Robotik entwickelt. Und in den Kurzgeschichten sind das auch Gesetze. Bei Star Trek werden diese drei Gesetze nie genannt, aber man merkt, wenn ein Roboter handelt, dass er sich sehr von diesen drei Gesetzen leiten lässt, sodass es zumindest mal für die Entwicklung von KI eine Vorgabe zu sein scheint. Wird nie explizit erwähnt, aber dass man seine Roboter so programmiert, dass sie sich an diese drei Grundregeln halten. Regel 1, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen. Regel 2, er hat Befehlen zu gehorchen der Menschen. Und Regel 3, er hat für seinen Selbsterhalt zu sorgen, es sei denn, damit würde er den ersten zwei Regeln widersprechen. So, das ist so die grundlegende Handlungsmaxime von zum Beispiel Lieutenant Commander Data. Das ist die Handlungsmaxime zum Beispiel vom Computer namens M5, der in der Originalserie eine Rolle spielt. Dieser Computer soll Raumschiffe unterstützen. Bei der Steuerung des Schiffes soll der Computer die Crew unterstützen. Und dieser Computer funktioniert nicht richtig. Captain Kirk überzeugt ihn davon, dass er nicht richtig funktioniert und gerade Menschen geschadet hat. Und dieser Computer schaltet sich daraufhin freiwillig ab, weil er feststellt, oh Gott, er hat gerade Menschen geschadet und das heißt, sein Selbsterhaltungstrieb muss dann zurücktreten. Oder genauso der letzte Kinofilm der Crew um Captain Picard, da stirbt Commander Data, der Androide, stirbt den Helden tot. weil die Situation aufkommt, man kann nur einen retten, man kann nur einen von zweien herausbeamen, Captain Picard oder Commander Data. Und in so einer Situation, den Gesetzen der Robotik folgen, kann Data gar nicht anders, als den Transporter seinem Chef anzustecken. Der wird weggebeamt und der Roboter stirbt am Ende, denn er dürfte keine Handlung machen, die irgendwie das menschliche Leben seines Kollegen gefährdet. Also KI-Regulierung so auf ja uralten Science-Fiction-Regeln, möchte ich es mal nennen, aus den 40er Jahren, das ist doch ziemlich lange her. Deutlich bevor es KI gab, hat sich Science-Fiction schon Gedanken gemacht. Die sind auch in Star Trek inkorporiert und die können wir auch heute noch ganz gut so als fundamentale Grundregeln für unsere KI-Entwicklung benutzen.
Wenn du, und ich frage dich jetzt ganz persönlich als Autor dieses Werkes, mit deiner persönlichen Einschätzung, du bist jetzt ganz tief eingetaucht für die Erstellung des Buches in das Star Trek-Universum. Aber aufgrund deiner beruflichen Ambitionen bist du natürlich auch mit dem Rechtswesen hier in unserer Realität ausgesprochen gut vertraut.
Ja, nützt ja nichts.
Was hast du für dich persönlich mitgenommen in diesem Abgleich? Gibt es etwas, was dich sozusagen aus diesem Themenbereich in Zukunft begleitet? Hast du Vorsätze, andere moralische Ansichten möglicherweise mitgenommen in deine weitere Zukunft?
Ja, wir leben doch einen ziemlich idealistischen Umgang mit Recht. Bei Star Trek werden häufig förmliche Verfahren durchgeführt und Paragraphen zitiert. Aber das ist doch immer so das letzte Mittel, wenn man anderweitig nicht weiterkommt. Wenn die Menschen der Zukunft bei Star Trek einen Konflikt haben, dann geraten sie erstmal in Dialog. Dann versuchen sie, eine gemeinsame Lösung zu finden. Selbst wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann macht man sehr umfangreiches Vorverfahren und versucht, eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten gut ist. Und nur wenn man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner ist, dann wird man förmlich. Und dann ist es fast eher sowas wie das subjektive Recht des Beschuldigten, förmlich zu werden. Und dann wird's durchgezogen mit Gala-Uniform und Sitzungsglocke. Und dann macht man Jura at its best. Aber Jura ist eher so die zweite Verteidigungslinie, wenn das vorher miteinander reden und sich verständigen nicht funktioniert hat. Und auch wenn Jura nicht funktioniert, dann wird irgendwann der Phaser gezogen. Aber Gewalt sowieso als allerletztes Mittel, aber auch schon harte Kante als Jurist fahren, das ist so in der weiterentwickelten Menschheit, die eher auf Konsens strebt, das, was man versucht, tunlichst zu vermeiden. Und ich glaube, damit fahren wir als Juristen und auch gerade im Datenschutzrecht nicht völlig schlecht, wenn wir nicht nur auf Förmlichkeit beharren, sondern erstmal miteinander reden, worum es einzelnen Personen geht, sowohl Betroffenen als auch datenverarbeitenden Stellen, was da die Interessen sind, wie man gute Lösungen für alle finden kann. Das wird bei Star Trek sehr exzessiv gelebt. Ich will nicht sagen, dass ich den Ansatz vorher nicht hatte, aber Star Trek hat mir nochmal gezeigt, dass es lohnend ist.
Wundervoll. Man könnte fast kein besseres Schlusswort finden, aber damit endet tatsächlich auch schon unsere heutige Mission in ein, sagen wir einfach mal juristisches Neuland. Lieber Jens, vielen Dank für deine Zeit, für dieses fantastische Gespräch.
Aber sehr gerne.
Wenn ihr mit auf eine Reise durch das Star Trek-Universum wollt, und zwar dorthin, wo noch nie ein Jurist zuvor gewesen ist, dann findet ihr das Buch mit dem Titel Das Recht der unendlichen Weiten überall, wo es Bücher gibt. Und damit sage ich für heute, lebt lang und in Frieden. Computer, Ende der Aufzeichnung.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung bei dem Streaming-Anbieter, über den du gerade diesen Podcast hörst. Wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest, dann abonniere dort einfach meinen Podcast. Hast du Lust mitzumachen? Du kannst dich gern mit einem Feedback aktiv beteiligen. Oder hast du eigene Themen aus dem Datenschutz, über die ich einmal sprechen sollte? Vielleicht bringst du dein Thema einfach mit und kommst selbst als Gast in meinen Podcast. Schreib mir eine E-Mail an podcast@thomasrosin.de. Möchtest du nun noch mehr Informationen zum Datenschutz? Auf thomasrosin.de findest du meinen Datenschutzblog. Wenn du dich dort für mein Newsletter anmeldest, erfährst du als erstes von meinen neuesten Themen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.